Durchlässigkeit wird größer. Hierarchische Strukturen, prekäre Beschäftigungsverhältnisse, Ressourcenmangel an vielen Stellen und ein hoher Grad an Bürokratisierung. Das sind Themen, die, glaube ich, alle begleiten, die in diesem System drin sind. Es gibt auch außerhalb der Uni viel Spannendes zu tun. Vieles, was auch, ich sage mal, ein forscherisches Herangehen braucht.
Willkommen bei Leaving Academia. Ich bin Sandra und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die den Schritt aus der Wissenschaft gewagt haben. Gemeinsam tauchen wir in ihre Geschichten ein, voller Herausforderungen, Wendepunkte und Erfolge und zeigen, wie vielseitig die Wege nach der Wissenschaft sein können. Ich möchte dir Mut machen und dir praktische Tipps an die Hand geben, wenn du darüber nachdenkst, die akademische Welt hinter dir zu lassen. Egal, ob du promovierst, als Postdoc arbeitest oder dich einfach fragst, was es jenseits der Wissenschaft noch gibt. Hier findest du Inspiration und Orientierung für deinen ganz eigenen Weg. Ich freue mich, dass du dabei bist. In dieser Folge spreche ich mit Oliver Chulo, der vor kurzem eine mutige Entscheidung getroffen hat. Er hat seine Professur an der Universität Leipzig gekündigt. Wir reden darüber, warum er diesen Schritt gegangen ist, wie er seine akademische Laufbahn reflektiert und welche Perspektiven er jetzt für sich sieht. Oliver teilt seine Erfahrungen und Gedanken zu den Herausforderungen und Möglichkeiten, die mit dem Abschied von der Wissenschaft einhergehen. Ein inspirierendes Gespräch für alle, die sich fragen, ob ein Leben jenseits der Universität das Richtige für sie sein könnte. Hallo Oliver.
Hallo Sandra. Ich
freue mich sehr, dass du da bist. Wir kennen uns schon seit Jahren aus meiner kurzen Leipziger Zeit. Und du hast mich vor ein paar Monaten mal angesprochen, ob du zu mir in den Podcast kommen kannst.
Und ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung.
Und ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Und du bist der erste Professor, den ich kenne, der aus der Wissenschaft aussteigt. Und da bin ich sehr gespannt, von dir zu hören, wie deine Geschichte ist, woher das kommt und was deine weiteren Pläne sind.
Da würde ich direkt einsteigen, wie du sagst, der erste, den man kennt. Zu mir hat vor kurzem jemand Schlaues gesagt, hat es in sehr schöne Worte gepackt, die Durchlässigkeit wird größer. Und ich kenne selbst jetzt 2, 3, 4 andere Geschichten, die in die Richtung gehen. Und es gibt ja auch diese Umfrage vom DZHW, die besagt, dass ja 21% der festangestellten und verbeamteten Professuren schon mal den Gedanken hatten, den ernsthaften Gedanken, eine andere Karriere anzustreben. Und das ist das, was bei mir jetzt der Fall ist.
Ich sehe es gerade sehr stark in den USA und in Großbritannien. Zum einen, weil da die Stellen wegfallen, aber auch, weil die Arbeitsbelastung so hoch wird, gerade auch in Großbritannien, wo Fächer zusammengestrichen werden. Möchtest du vielleicht ein bisschen was, bevor wir über die Professur und deine Beweggründe reden, warum du ausgestiegen bist, nochmal kurz gucken, wo du herkommst, was du studiert hast und wie du promoviert hast?
Ich habe Computerlinguistik studiert, arbeitet man viel mit Sprachwissenschaft und Sprachtechnologie, habe dann da auch promoviert, dann aber in der Übersetzungswissenschaft, bin danach an die Uni Mainz oder schon währenddessen an die Uni Mainz gewechselt, war ein Jahr in den USA, kam als Juniorprofessor zurück für den Bereich translationsrelevante Sprachwissenschaft und bin dann 2017 an die Uni Leipzig als Professor für Übersetzungswissenschaft gegangen.
Das war eine sehr gerade Karriere irgendwie, ne? Du bist schon sehr früh, also relativ früh berufen worden. Früher als der Durchschnitt, sagen wir mal so.
Ja, das sieht jetzt so aus. Tatsächlich ist es so, und das, glaube ich, hat auch zu meiner Entscheidung beigetragen, im ersten oder etwa ersten anderthalb Jahren nach der Diplomarbeit habe ich damals war es noch, glaube ich, ein An-Institut, war eine Ausgründung der Uni Saarland gearbeitet, die schon stark im Bereich Transfer- und Praxisorientierung ausgerichtet war. Und da habe ich so eine andere Luft schnuppern können. Da hatten wir zum Beispiel mit verschiedenen Autobauern in Deutschland tatsächlich dann auch Praxisprojekte und so. Und bin, man muss es fast so sagen, eigentlich eher wieder zufällig ins Akademische gekommen. Die tatsächlich frühe Berufung hängt auch ein bisschen, da müssen wir uns auch ehrlich machen, wenn wir über das Thema sprechen, mit ich nenne es mal Schweinezyklen zusammen, dass es einfach bestimmte Phasen gibt, aufgrund der Altersstruktur, die wir haben, in denen gerade die Möglichkeiten sehr günstig sind. Mhm. Und das war sicher mit ein Faktor, der dazu beigetragen hat.
Mhm. Ja. Ich habe dich dann 2018 kennengelernt und schon damals warst du nicht immer so glücklich, hatte ich das Gefühl. Möchtest du vielleicht ein bisschen erzählen, wie die Zeit als oder der Beginn der Professur war, weil das scheint auch immer schon ein Knackpunkt zu sein bei vielen?
Tatsächlich ist es so, ich hatte nach der Promotion mehr als einmal den Gedanken, vielleicht könnte ich auch einen anderen Weg einschlagen. Rückblickend würde ich sogar sagen, vielleicht wäre das die bessere Entscheidung gewesen. Wir kennen, glaube ich, alle so die gesamtsystematischen Probleme des Wissenschaftssystems, die brauche ich hier nicht auszubreiten, groß, also hierarchische Strukturen, prekäre Beschäftigungsverhältnisse, Ressourcenmangel an vielen Stellen und ein hoher Grad an Bürokratisierung. Das sind Themen, die, glaube ich, alle begleiten, die in diesem System drin sind. Ich habe im Lauf meiner Karriere verschiedene Erfahrungen gemacht, eben mit größeren Organisationen, in die man eingebettet ist. Und muss sagen, gerade in den letzten Jahren war die Stelle verbunden mit einem hohen Verwaltungsaufwand. Ich habe mich oft mehr gefühlt wie ein oberer Verwaltungsbeamter. Ich habe mal so lose zusammengerechnet, zu manchen Zeiten, gerade im Semester, war eigentlich 60% Verwaltung angesagt. Und eine ganze Reihe innerer Widersprüche im System, aber quasi auch konkret an der Stelle, die mich dann sehr stark haben zweifeln lassen, ob das alles so richtig ist. Und vielleicht noch einen Punkt, den ich früh einwerfen will. Und das, obwohl ich mich im Fach sehr wohl fühle, auch anstrebe, weiter Forschung in die Richtung zu machen. Auch obwohl ich mich an dem Institut, an dem ich ja immer noch bin, und wir haben gemeinsam besprochen, dass wir einen längeren Übergang planen. Also so gut sind die Verhältnisse bei uns. Und wir reden auch heute noch drüber, welche gemeinsamen Projekte man nach meinem Weggang zusammen weiterführen oder sogar neu aufsetzen könnte. Trotz dieser quasi direkt im direkten Umfeld sehr guten Bedingungen habe ich dann irgendwann eben den Schluss gezogen. Ich glaube nicht, dass es sich lohnt, in der jetzigen Position, in der ich bin, da noch wirklich viel Arbeit und Energie reinzustecken.
Hattest du seit Beginn der Professur schon Gedanken, da wieder auszusteigen? Oder ist irgendwann ein Punkt gekommen, wo das dann anfing?
Es gab an ein, zwei Zeitpunkten Momente, an denen ich dachte, geht das denn noch in die richtige Richtung? Kann ich denn hier überhaupt die Arbeit machen, die ich ja auch machen soll? Und die ich auch machen will. Es gab aber einen ganz bestimmten Zeitpunkt, das ist jetzt etwas mehr als ein Jahr her, an dem eigentlich die Entscheidung gefallen ist. Das war Ergebnis tatsächlich eines eigentlich relativ kurzen Gesprächs. Ich habe mir dann noch ein paar Monate Zeit gelassen, auch über die Feiertage, auch über den Jahreswechsel, und habe dann danach die Kündigung eingereicht. Wie gesagt, nicht ohne mit dem Kollegium zu sprechen, nicht ohne mit dem Dekan zu sprechen und eben zu vereinbaren, Wir machen einen ordentlichen Übergang. Wir bringen jetzt noch ein paar Sachen zu Ende. Auch wenn mir das tatsächlich nicht leicht fällt. Mhm. Aber wie gesagt, so gut ist eigentlich das Verhältnis direkt vor Ort. Es sind eher die Gesamtstrukturen, die Gesamtsituationen, die mich dazu bewogen haben.
Wie war dein Gefühl, als du für dich die Entscheidung getroffen hast?
Sehr gut und sehr erlöst. Und es gab keinen Moment, in dem ich gedacht habe, das war die falsche Entscheidung. Natürlich gibt es Momente, in denen man nochmal überlegt. Es wäre ja auch seltsam, wenn es nicht so wäre, in denen ich mich befragt habe, wo lagen bei mir die Fehler? Die wird es auch gegeben haben. Hätte ich einen anderen Ausweg finden können? Ich habe mehrfach im Kopf durchgespielt, wie wäre es, wenn sich jetzt folgendes Problem oder folgende Situation so oder so auflösen könnte. Aber selbst wenn ich mir da den optimistischsten Ausgang vorstellen würde, komme ich immer wieder zu dem Schluss, nein, ich möchte das trotzdem nicht mehr. Es ist sogar so, dass zum Ende hin, also vor der Entscheidung zu kündigen, ich deutliche gesundheitliche Probleme hatte, die sich dann Knall auf Fall von selbst gelöst haben.
Du hast eben schon gesagt, es kommen immer mal wieder so Gedanken, was wäre wenn? Du bist jetzt ja noch an der Uni und hast aber einen festen Exit-Termin, ne?
Richtig, zum Ende August 2025. Also wir haben vereinbart, dass ich dieses akademische Jahr noch abschließe.
Und ich weiß, dass du auch ganz konkrete Pläne hast für danach. Würdest du uns darüber ein wenig erzählen?
Ja, sehr gerne. Ich hänge auch immer noch an dem Fach und an der Forschung und der ganze Bereich Translation, Übersetzen, Dolmetschen, Softwarelokalisierung, barrierefreie Kommunikation. All das wird aus meiner Sicht immer relevanter. Wir müssen uns Fragen stellen, wie sich die öffentliche Verwaltung besser mehrsprachig aufstellt, wie Wissensaustausch und Wissenschaftskommunikation in vielen Sprachen besser funktionieren kann und auf verschiedenen anderen Gebieten, Gesundheitskommunikation und so weiter auch. Zusammen mit einer Postdoktorandin von unserem Institut, Mariam Foradi, bereite ich jetzt sehr konkret die Gründung einer, ja, dann hoffentlich gemeinnützigen GmbH vor. Das muss natürlich noch geprüft werden, die im Bereich, ich nenne es mal, forschungsbasierte Anwendungsorientierung oder Forschung und Transfer tätig sein wird, um eben all die Fragen, die ich gerade aufgeworfen habe, zu bedienen.
War das sofort für dich klar, dass du dich selbstständig machen möchtest, oder hast du auch eine Phase gehabt, wo du überlegt hast, wo kann ich denn hin?
Ich hatte da ein Vorbild. Ich hatte da ein Vorbild aus dem, ich sag mal, näheren fachlichen und vielleicht weiteren persönlichen Umfeld, jemand, der einen ähnlichen Weg gegangen ist, der also, ich will jetzt nicht über die Entscheidung Lebenswege anderer sprechen, aber gesagt hat, nee, Professur, das ist für mich nicht das Richtige. Und zwar nicht irgendwo mitten im Prozess, sondern wirklich, da war eigentlich alles schon klar. Und gesagt hat, ich mache mich selbstständig und ich arbeite in diesem Forschungs- bzw. forschungsnahen Bereich weiter. Das war für mich Inspiration, das war für mich auch, also war sofort was, was mich angesprochen hat und wo ich sagte, ich denke, das ist ein guter Weg. Selbst im Übrigen unter der, ja, Möglichkeit, dass so eine Selbstständigkeit gerade am Anfang sich vielleicht nicht alleine trägt und ich vielleicht andere Möglichkeiten, vielleicht eine Teilzeitanstellung irgendwo oder wie auch immer, vielleicht bestimmte einfache Dienstleistungen, die aber sich, ja, auf gut Deutsch schnell verkaufen, organisieren muss, damit ich natürlich mich selbst tragen kann und finanziell tragen kann und aber die Selbstständigkeit doch auch weiter treiben kann.
Mhm. Du hast gesagt, ihr seid im Prozess, das in die Wege zu leiten. Das heißt, du arbeitest halt schon oder bereitest Dinge vor.
Genau, also wir arbeiten tatsächlich an Forschungs- und Transferförderanträgen. In mehreren sind wir da jetzt gerade involviert. Wir sprechen gerade auch Wirtschaftspartner an, welche Arten von forschungsbasierter Entwicklung wir vielleicht gemeinsam vorantreiben können. Wir hören uns natürlich auch weiter im akademischen Netzwerk um, welche Möglichkeiten es da gibt. Denn natürlich wollen wir auch weiterhin mit Forschungsinstitutionen zusammenarbeiten. Das ist alles noch ein bisschen im Schwange, aber da stehen, glaube ich, so ein paar gute Dinge an. Und richtig losgehen soll es für uns beide dann im Herbst 2025.
Die Anträge, die du schreibst jetzt, das ist ja dann auch nichts Neues für dich.
Naja, da können wir vielleicht noch mal ein bisschen zurückkommen auf die ganze Problematik, die mich ja begleitet hat über die Jahre. Seit ich mich, sagen wir mal, auch innerlich gelöst habe, aber auch faktisch von einigen Dingen gelöst habe, die mich sonst vorher im Alltag umgetrieben haben, ob ich es wollte oder nicht. Seither, muss ich sagen, ist meine Forschungsleistung wieder rapide angestiegen. Die Zahl der Publikationsprojekte, in die ich involviert bin, die Zahl in der Vorbereitung solcher Forschungs- und Transferförderanträge, der Glaube daran, dass ich in Zusammenhängen und in Strukturen arbeite, die das ermöglichen. Es ist ja nicht so, als sei ich in den Jahren davor inaktiv gewesen. Wir hatten da einige Erfolge. Aber was ich leider eben gerade in den vergangenen Jahren erlebt habe, waren Strukturen, die Dinge also mehrheitlich behindert oder verhindert haben, anstatt zu unterstützen. Da sind also Dinge nicht passiert oder ich konnte sie nicht vor Ort umsetzen. Und ich rede hier nicht über komplizierte Dinge, eigentlich einfache Dinge, weil die Strukturen das nicht hergegeben haben. Und jetzt suchen wir neue Wege. Wir suchen natürlich auch neue Wege der Förderung, neue Geldquellen, die vorher so auch nicht so einfach zu erschließen waren. Und ich sehe mich natürlich mehr persönlichen Risiken gegenüber, aber auch einem echten Raum an Möglichkeiten. Und das hat meine Stimmung gehoben. Das ist meiner körperlichen Gesundheit sehr zuträglich. Und das wird auch in meinem Umfeld bemerkt und positiv angemerkt.
Ich kann das gut nachvollziehen mit diesem Lösen. Ich bin ja auch im Antragsgeschäft so ein bisschen noch mit drin. Und es ist tatsächlich ein anderes Gefühl bei der Abgabe und auch beim Resultat. Man hat eine Distanz zwischen dem Ergebnis und sich selber. Die macht es für mich sehr gesund.
Ich glaube ich an, in welche Richtung du gehen willst. Ich habe eben die heimelige Sicherheit des Beamtentums aufgegeben, eben ja einerseits natürlich für mehr finanzielle Risiken, aber eben auch für ein freieres Agieren. Und für mich besteht die Loslösung auch darin, dass nicht von oben verordnet bestimmte Forschungsaktivitäten erfolgen müssen. Ich schreibe jetzt mehr Anträge, als ich sie vorher schreiben sollte, musste oder wie auch immer. Und ich habe mehr Freude an der Arbeit als vorher.
Es ist spannend, dass du sagst, dass es dir verordnet wurde. Denn das allgemeine Bild ist, dass die Professur eine Freiheit von Forschung und Lehre hat.
Also verordnet ist, glaube ich, war jetzt nicht ganz das richtige Wort im juristischen Sinn.
Okay.
Nein, aber natürlich, also es gibt ja zum Beispiel, unterschreibt man bestimmte Zielvereinbarungen. Dann gibt es aber auch ganz seltsame Mechanismen. Wir haben das Institut, an dem ich ja noch arbeite, hat ordentlich einiges auch an Geld eingetrieben. Und wir sind ein kleines Institut. Man hat sich sehr gestreckt, man hat einiges hingekriegt. Aber dann gibt es bestimmte, zum Beispiel Bewertungsmechanismen, die dafür sorgen, dass beispielsweise bestimmte Gelder gar nicht in die Statistik einfließen. Oder dass bestimmte Forschungsleistungen oder bestimmte Zuwendungen anders gewertet wird. Und dann sage ich, aber im Ergebnis ist doch meine Arbeit die gleiche, egal ob ich jetzt von da oder von da Geld gekriegt hätte. Es geht doch um die Inhalte. Mhm. Und das meine ich jetzt mit in Anführungszeichen verordnet. Das ist richtig. Ich glaube auch, es ist immer eine Frage der, ich nenne es mal, internen Politik vor Ort. Man tauscht sich ja nur noch mit Kollegen aus und ich habe den Eindruck, dass die Freiheitsgrade anderswo andere sind. Ich hatte eben häufig den Eindruck, man will bestimmte Dinge von mir, das, was sonst so passiert oder was tatsächlich auch erfolgreich umgesetzt wurde, wird gar nicht gesehen und da gibt es auch kein Interesse dran. Und es gab auch ein, zwei Gelegenheiten, bei denen man das recht unverklausuliert so zum Ausdruck gebracht hat. Und das frustriert, das frustriert.
Hattest du dir das Professorenleben damals so vorgestellt?
Ich wusste, dass es inzwischen viel mit Verwaltungsarbeit und, naja, je nachdem natürlich, wo man ist, wie man situiert ist, das ist nicht für alle die Situation gleich, dass es viel mit dem Verwalten von Ressourcenmangeln zu tun hat. Zum Beispiel an dem Institut, an dem ich bin, haben wir eine Studierenden-zu-Professoren-Verhältnis. Ich habe die ganz neuen Zahlen nicht. Wir waren mal bei irgendwie 1 zu 150. Jetzt dank Demografie sind wir, glaube ich, irgendwo bei 1 zu 120, 1 zu 130. Das will auch alles betreut und verwaltet werden. Mir war auch klar, dass es, oder der Teil war mir vielleicht nicht so sehr klar, dass es doch sicherlich, also für verschiedene Leute unterschiedlich, aber doch auch eine vorgegebene Linie geben kann, die, ob die jetzt explizit vorgegeben ist oder implizit irgendwie so oder so gefördert oder umgesetzt wird, dass es mit den Freiheitsgraden an Arbeit jetzt, also die hatte ich mir vorher größer vorgestellt.
Würdest du sagen, du würdest es nicht nochmal machen?
Ja. Rückblickend,
das ist klar.
Rückblickend hätte ich den Absprung deutlich früher schaffen können sollen, auch weil ich ja eben gerade durch die Erfahrung der Anfangszeit nach meiner Diplomarbeit, aber auch durch Kooperationen ja immer wieder gesehen habe, es gibt auch außerhalb der Uni viel Spannendes zu tun. Vieles, was auch, ich sage mal, ein forscherisches Herangehen braucht und da auch vieles Neues zu entdecken gibt. Und in die Richtung gehen wir mit der dann hoffentlich GmbH ja, dass wir sagen, wir setzen uns in so Bereiche, wo es, ich überspitze jetzt mal ein bisschen bewusst, nicht um die Verb-Zweit- versus Verb-Letzt-Stellung im deutschen Nebensatz und deren Übersetzung ins Englische geht, sondern Dinge, die, ich formuliere es mal, als einen klaren Gegenstandsbezug haben, also wo wir vor Ort auch tatsächlich Dinge damit bewegen können.
Ich habe schon mehrfach mit Leuten über das Narrativ des Scheiterns gesprochen. Die Leute, mit denen ich normalerweise spreche, haben keine Professur bekommen. Oder, also haben auch schon vorher gesagt, sie gehen. Hast du dich damit auseinandersetzen müssen?
Ja, und ich hatte da sehr viel positivere Erfahrungen, als ich dachte. Das finde ich sehr gut. Das liegt, glaube ich, auch daran, weil inzwischen mehr Leute sich bestimmter Problemlagen bewusst sind, kritischer auf das ganze System schauen. Klar, im ersten Moment denkt man vielleicht jetzt auch als Zuhörende, ah, der hat es irgendwie nicht gepackt. Doch, also wir hatten einige Erfolge, tolle Erfolge auch. Oder der kommt irgendwie nicht mit Verwaltung klar. Nee, also ich habe Also ja, ein Institut über mehrere Jahre geleitet. Ich glaube, es sind inzwischen über 6 Jahre. Die Aufgabe hätte man mir sicher nicht gegeben, wenn ich dazu nicht in der Lage gewesen wäre. Denn man kann auch natürlich sagen, okay, jetzt ist der Jahres- oder Zweijahresturnus um, jetzt ist vorbei. Ich hatte ein paar sehr interessante Gespräche, nachdem bekannt wurde eben oder nachdem ich bekannt gemacht habe, dass ich gekündigt habe. Wenige, sehr wenige, die gesagt haben, nee, also hast du dir das gut überlegt, du bist doch verrückt. Und also zuerst kommt immer das Argument, die Beamtenstelle und die Sicherheit und dann Wissenschaft, Forschung, Freiheit. Und dann sage ich, ja, es hat alles so sein Für und Wider. Ich hatte eine Reihe von Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen, teilweise Leuten, die ich vorher gar nicht kannte, die direkt auf mich zugekommen sind, mit denselben Sorgen. Und die sagten, ich hatte diese Gedanken auch schon mal oder ich habe sie sogar noch konkret. Ich kann mich an ein Gespräch erinnern, da dachte ich, oh, das ist ein sehr ehrgeiziger Kollege und der weiß sehr genau, was er will und der wird mir jetzt ordentlich den Kopf waschen. Der sagte zu mir, naja, weißt du, am Ende ist es auch nur ein Job. Und wenn man merkt, das ist nicht der Job oder so wie der Job sich eben jetzt ausgestaltet, das ist nicht das, wie ich arbeiten will, dann muss man eben den richtigen Schluss daraus ziehen. Ich hatte einen Kollegen, da war ich sehr dankbar dafür, war gerade so in den ersten Tagen danach, der mir sagte, du musst niemandem mehr was beweisen. Du hast Projekte herangezogen, du hast ein Institut geleitet, du hast Leute promoviert und so weiter und so fort. Es ist jetzt natürlich auf der Ebene gesprochen. Ich glaube, wir müssen noch mal auf die Phasen vor der Professur auch schauen. Auch da finde ich es ganz unmöglich, wenn, und da hört man immer wieder Stimmen, die solche Macho-Sprüche reißen wie, also wer habilitiert und dann keine Professur kriegt, der hat doch versagt. Nee, ich kann auch sagen, ich habe jetzt hier was abgeschlossen. Da darf man dann auch stolz drauf sein und dann sagen, bestimmte Dinge will ich nicht mitmachen oder ich sehe meine Zukunft woanders. Und ich glaube, so müssen wir viel stärker auf die akademische Karriere schauen. Was auch umgekehrt bedeuten kann, da können auch Menschen natürlich zu ganz anderen Zeiten mit ganz anderen Erfahrungen und Hintergründen dann auch einsteigen oder wieder einsteigen. Und ich sehe das als ganz große Chance. Und ich bin froh, dass ich ein Umfeld hatte, das mich ja auch gewissermaßen aufgefangen hat. Das ist ja nun mal keine kleine alltägliche Entscheidung, die man trifft. Und das erstaunlich positiv reagiert hat auf meine Entscheidung.
Eine der letzten Fragen jetzt. Die Dinge, die du jetzt anschiebst, deine Selbstständigkeit. Nimmst du da Fähigkeiten, die du während deiner Wissenschaftskarriere irgendwie entwickelt hast?
Ja, absolut. Es ist also, zum einen nehme ich natürlich Netzwerke mit und da bin ich jetzt an einem Punkt, ich bin ja bald etwa 20 Jahre im Akademischen drin, bin ich natürlich an einem Punkt, an dem ich sehr gute und sehr belastbare Netzwerke habe, sehr gute Kollegen, ein spannendes Fach, viele Anknüpfungspunkte auch in andere Bereiche außerhalb des Akademischen. Das macht es natürlich ein bisschen einfacher. Und man müsste jetzt wahrscheinlich eine ganze Auflistung von Kompetenzen machen, die ich im Verlauf meiner akademischen Laufbahn erworben habe. Ich meine, allein das, was wir an Selbstmanagement zum Beispiel machen müssen. Man soll natürlich Top-Lehre machen, dabei exzellente Forschung, gleichzeitig noch Ergebnisse transferieren und dann gibt es vielleicht 4 Termine im Jahr, an denen man sich Schülern oder der breiten Öffentlichkeit noch vorstellen soll. Allein das unter einen Hut zu bringen, plus es gibt ja auch noch irgendwie das Privatleben, das nicht Halt macht von alleine. Allein das ist ja schon eine echte Kompetenz, die man erwirbt. Dann natürlich auch Management von Projekten oder Menschen anzuleiten. Ob es jetzt im Seminar ist, in einer kleinen oder größeren Gruppe, ob es Hilfskräfte sind, ob es, wie jetzt in meinem Fall, eben auch Promotionen waren. Da lernt man viel über sich selbst, aber auch viel darüber, wie man mit anderen Menschen zusammenarbeitet, natürlich möglichst konstruktiv zusammenarbeitet, auch mal Kritik äußert, aber so, dass sie einen weiterbringt, auch Selbstkritik mal zu äußern und sich zu reflektieren. Und dann kommen noch eine ganze Reihe natürlich auch von fachlichen Kompetenzen hinzu. Es gibt auch Dinge, die man neu lernen muss. Das heißt, in meinen ersten Gesprächen gelernt, ich war jetzt nun mal, wenn ich im Kopf richtig zähle, ich glaube 18 Jahre oder so in der Wissenschaft tätig. Und ich neige natürlich dazu, bestimmte Zusammenhänge vielleicht ein bisschen für die Allgemeinheit zu komplex darzustellen. Vielleicht für die Allgemeinheit gar nicht so sehr. Da fällt es mir tatsächlich leicht, muss ich jetzt ehrlich sagen. Aber wenn es zum Beispiel im Austausch gerade mit möglichen Wirtschaftspartnern, wenn es darum geht, da merke ich, die sprechen eine andere Sprache, die legen andere Schwerpunkte, die wollen vielleicht andere Ergebnisse. Da lerne ich gerade dazu und das fühlt sich nach so langer beruflicher Laufbahn irgendwie, ja, also es ist, das, sag ich mal, erhöht den Grad einer gewissen Demut.
Hast du Tipps für ProfessorInnen oder auch Wissenschaftler auf anderen Stufen, was sie tun sollen, wenn sie die Frage im Kopf haben, ob sie gehen sollen oder bleiben sollen?
Ich glaube, als erstes, es ist vielleicht nicht unbedingt eine absolute Entscheidung zu gehen oder zu bleiben. Um es an einem anderen Beispiel festzumachen, viele fragen mich, ich weiß nicht warum, aber sie fragen mich, ja, kannst du denn dann jemals wieder Beamter werden? Dann sage ich, na gut, zum einen, und das hat es mir sicher auch leichter gemacht, war ich jetzt noch nie ein großer Anhänger des Konzeptbeamtentums. Und ja, das geht auch später nochmal theoretisch. Und ich glaube, auch ein Wiedereinstieg in die Wissenschaft ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich, wenn sich das dann so ergibt. Ganz klar, natürlich der Tipp, sich das Ganze gut überlegen. Selbstverständlich ist für jemanden, bei dem der jetzt siebte Kettenvertrag in 2 Monaten ausläuft und es noch keine Perspektive gibt, die Entscheidung eine andere als bei jemandem, der jetzt schon auf einer sicheren, festen Stelle sitzt und so weiter. Nichts überstürzen, keine Ahnung, 2 Wochen oder wie ich mir selbst auch mal ein paar Monate Zeit geben, sich überlegen, wenn sich dieses und jenes jetzt noch auflösen lassen würde, würde sich dadurch meine Situationen verbessern. Auch natürlich in die private Situation schauen. Ich war zu dem Zeitpunkt an einem Punkt angekommen, an dem ich mir auch privat, an dem die Umstände so waren, dass ich mir noch mal mehr Unsicherheit leisten konnte. Vor 10 oder 7, 8 Jahren wäre das nicht so gewesen. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Und naja, Tipps für den Übergang selbst dann früh in berufliche Netzwerke außerhalb des Akademischen investieren, ob das über irgendeine Form von sozialen Medien läuft, ob man vielleicht mal anfängt auf Messen oder zu irgendwelchen Tagungen in der Praxis zu fahren. Da findet man ganz schnell Anknüpfungspunkte und das ist, glaube ich, der beste Einstieg.
Okay, cool. Vielen Dank. Das war sehr aufschlussreich und auch nochmal sehr spannend zu hören für jemanden, die nie sich auf Professuren beworben hat und immer gefragt und gedacht hat, was wäre, wenn. Aber ich bin mir meiner Entscheidung jetzt auch immer sicherer. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Und ja, also falls irgendjemand auch mal in Kontakt treten möchte und sagt, ich befinde mich in einer ähnlichen Situation, bin ich für solche Fragen auch ansprechbar. Es hilft natürlich, wie gesagt, ich hatte ja selbst ein Vorbild und es hilft immer, wenn man sich mit jemandem austauschen kann, der schon mal zumindest ähnliche Erfahrungen gemacht hat.
Super, Dankeschön.
Danke auch.
Das war mein Gespräch mit Oliver Thune. Ich hoffe, es hat dir genauso viele Denkanstöße gegeben wie mir. Olivers Geschichte zeigt, dass der Weg aus der Wissenschaft nicht nur Herausforderungen, sondern auch unglaublich viele Möglichkeiten bereithält, sich beruflich und persönlich neu zu orientieren. Ein großes Dankeschön geht an Oliver Behrens, der diese Folge geschnitten und die Musik für den Podcast komponiert hat. Danke für deine großartige Unterstützung. Wenn dir diese Folge gefallen hat, schau doch mal auf meiner Webseite vorbei. Dort findest du meine Angebote und weitere Ressourcen, die dir beim Übergang aus der Wissenschaft helfen können. Ich freue mich, dich dort zu sehen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Leaving Academia.